Inforadio Podcast.
Mit Michael Castricius. Schönen guten Abend. Wenn es ums Corona-Impfen ging, widersprachen sich in den vergangenen Tagen die Meldungen. Mal hieß es, es gebe weniger Impfstoff, dann wieder erreicht doch. Berlins Gesundheitssenatorin Dileka Leitsche stand dem zuständigen Parlamentsausschuss Rede und Antwort und begann dort mit einer guten Nachricht, berichtet Thorsten Gabriel.
Die Alten zuerst. So lautet das Credo beim Impfen, denn sie gelten als besonders gefährdet in dieser Pandemie. Weshalb das Impfen in Alten- und Pflegeheimen seit Jahresbeginn auch Priorität hatte. Mit Erfolg, wie sich nun zeigt. Gesundheitssenatorin Dileka Leitsche sagt,
die gute Nachricht ist, seit Sonntag sind wir in die zweite Impfung in den Pflegeheimen gestartet. Und Sie sehen anhand der Statistik, wenn Sie vergleichen alle Bundesländer, dass Berlin hier Spitzenreiter sind.
Kritik gab es im Ausschuss an den Schnelltestvorgaben für die Pflege. Einrichtungen. Nur alle zwei Tage die Beschäftigten testen sei zu wenig, hieß es nicht nur von einigen Oppositionspolitikern. Auch der linken Fachmann Wolfgang Albers konstatierte,
wir haben da einfach ein Infektionsgeschehen, das uns Sorge macht. Ich denke, dass man das so regeln muss, dass täglich vor Dienstantritt ein Schnelltest gemacht wird.
Hier verwies die Gesundheitssenatorin auf den Bund. Dort gäbe es sogar nur die Verabredung, zweimal in der Woche zu testen. Die Berliner Vorgaben seien also bereits schon strenger. Darüber hinaus verteidigte die SPD-Politikerin im Gesundheitsausschuss noch einmal, dass Berlin in den Impfzentren nur die Hälfte des bislang gelieferten Impfstoffs nutze. So sei es vom Bund eigentlich vorgegeben, damit Menschen auch dann ihre zweite Impfdosis erhalten könnten, wenn es zu Lieferengpässen käme. Gerade die Meldungen der vergangenen Woche hätten gezeigt, dass das auch sinnvoll ist. Für diese Woche nun werde wohl die angekündigte Menge Impfstoff geliefert. In der nächsten solle es aber weniger sein, sagt Kaleitschi und adressiert vorwurfsvoll in Richtung Bund.
Die Frage, wie viel geringer, wissen wir nicht. Wann genau wird diese fehlende Menge nachgeholt, wissen wir nicht. So, und das ist ein großes Problem in unserem Impfmanagement, dass die Lieferpläne nicht sicher sind.
Einen Schlagabtausch lieferten sich der FDP-Abgeordnete Florian Kluckert und Kaleitschi dann noch über die Frage, wie gut die Terminvergabe für die Impfungen in Berlin läuft.
Es funktioniert tatsächlich nicht. Die Menschen kommen auf dieser Hotline nicht durch. Es ist ständig besetzt. Und wenn sie es irgendwann mal schaffen, durchzukommen, dann heißt es, ja, wir haben gerade keine Termine mehr frei.
Die Informationen, dass die Menschen keine Termine machen können, kann ich nicht teilen. Tut mir echt leid. Also, dass man zweimal anrufen muss, d'accord, also Entschuldigung, also bei einer Hotline muss man so. Und dass man nicht sofort durchkommt, sondern zweimal vielleicht anrufen muss oder dreimal, je nach Stoßzeit, wann man anruft, ist normal. Aber wir haben zurzeit Termine buchbar.
Und es würden zunehmend mehr. Auch die Zahl der Beschäftigten im Callcenter werde weiter aufgestockt, von derzeit 550 auf 600.
Thorsten Gabriel berichtete. Ob Umweltkarte, Zeitkarte oder Bahncard, so manche Abonnenten von Bus und Bahnen ärgert es, weiter voll zu zahlen, auch wenn man in Corona-Zeiten kaum den öffentlichen Nahverkehr nutzt. Sie überlegen also, ihr Abo zu kündigen. Die Verkehrsbetriebe wollen das natürlich verhindern und denken darüber nach, wie man die Kunden halten kann. Zum Beispiel mit neuen Tarifkonzepten, berichtet Inforadio-Reporter Markus Streim.
Ganz so leer wie beim ersten Lockdown sind die U-Bahnen im Moment nicht. Und dennoch haben sich die Fahrgastzahlen im Vergleich zu Frühjahr mehr als halbiert. Fehlende Touristen machen der BVG besonders zu schaffen. Gekündigte Abos aber sind nicht das Problem, so Pressesprecherin Petra Nelken.
Wir haben jetzt keinen Rückgang, wo wir jetzt sagen würden, oh Gott, was sollen wir denn jetzt machen? Aber natürlich, wir haben viele Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Und da ist eben tatsächlich so, dass man hier im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg Gedanken macht, ob man dem angepasste Tarifangebote machen kann.
Erste Ideen haben die Chefinnen von BVG und dem für die Tarife zuständigen Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bereits ins Gespräch gebracht. Allen voran die einer Prepaid-Karte.
Also da arbeiten wir dran und eine Prepaid-Karte wird kommen. Die können Sie aufladen und Sie können sie abfahren. Einmal kann es einfach den Vorteil haben, ich muss kein Kleingeld mehr bei mir haben. Oder auch für andere Angebote nutzen, was weiß ich, sich zum Beispiel ein Fahrrad ausleihen. Also all diese Dinge.
Flexibel und übertragbar, ähnlich wie früher bei der Geld- oder Telefonkarte. Dafür müssten jedoch alle Fahrzeuge mit Lesegeräten ausgestattet werden. Das wird noch eine Weile dauern. Schneller gingen Veränderungen in den Apps wie Yelby. Hier denkt die BVG über Rabattsysteme wie Best Buy nach. Der Fahrpreis wurde dabei erst nachträglich berechnet, so Pressesprecherin Petra Nelken.
Sie wollen einkaufen gehen und am Ende fällt Ihnen ein, ach, ich will noch da und da und dahin. dass man sagen kann, okay, die Einzelfahrkarten sind teurer als die Tageskarte und da du aber bei mir so viel gefahren bist, rechne ich dir eine Tageskarte ab.
Doch auch diese Neuerung wird es bei der BVG wohl kaum in den nächsten Wochen geben. Solche schnellen Veränderungen sind im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gar nicht möglich, bestätigt VBB-Sprecher Joachim Radüns.
Denken Sie daran, dass wir 40 Verkehrsunternehmen haben im VBB in zwei verschiedenen Bundesländern. Das macht die Sache nicht ganz einfach, aber wir arbeiten sehr stetig und sehr gut zusammen. Und ich kann Ihnen versichern, dass die Lösungen zeitnah auf jeden Fall geprüft und diskutiert werden.
Wichtiger aber sei dem VBB in diesen schwierigen Zeiten etwas anderes. Einerseits den Betrieb zu 100% aufrechtzuerhalten und andererseits daran zu appellieren, Busse und Bahnen so wenig wie möglich zu nutzen.
Inforadio-Reporter Markus Streim über die bürokratische Langsamkeit bei Bussen und Bahnen, wenn es um Tarifreformen im Sinne der Nutzer geht. Als Migrantenquote ist der Gesetzentwurf von Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach bekannt geworden. Er soll mehr Vielfalt in den öffentlichen Dienst bringen. Ihren Kritikern wirft die linken Politikerin vor, die Pläne falsch darzustellen, berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Sabine Müller.
Sozialsenatorin Elke Breitenbach gibt sich kämpferisch. Im RBB sagt sie mit Blick auf ihre Kritiker, die täten so, als habe sie vorgeschlagen, der öffentliche Dienst in Berlin müsse 35% Menschen mit Migrationshintergrund einstellen. Egal, ob die qualifiziert seien oder nicht.
Das möchte niemand, das steht auch nicht im Gesetz und das ist natürlich auch völliger Quatsch.
Breitenbach sagt, sie gebe lediglich das Ziel aus, dass Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst so repräsentiert sind, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Das ist eine Migrantenquote, meinen alle Berliner Oppositionsparteien, und das sei verfassungswidrig. Deutlich mehr Schmerzen als die Kritik der Opposition muss die Senatorin, dass auch vom Koalitionspartner SPD Einwände kommen und verfassungsrechtliche Bedenken geäußert werden. Auf Fragen danach antwortet Breitenbach flapsig.
Über die Befindlichkeiten der SPD kann ich nicht allzu viel sagen, weil mich das auch oftmals ratlos zurücklässt.
Schließlich habe sich die SPD im Koalitionsvertrag doch auch zu mehr Vielfalt verpflichtet. Klar ist, es knirscht gerade gewaltig zwischen den Koalitionspartnern, auch wenn sozialdemokratische Spitzenleute öffentlich wenig sagen, um den Streit nicht weiter anzuheizen. Innensenator Andreas Geisel teilt dem RBB schriftlich nur mit:
Wir stehen zu den Vereinbarungen der Koalition, die Vielfalt im öffentlichen Dienst zu erhöhen. Der Entwurf der Gesetzesnovelle in seiner jetzigen Fassung ist dafür aber unzureichend.
Warum unzureichend? Dazu kein öffentliches Wort von ihm. Und wie geht es jetzt weiter? CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hätte da eine Idee. SPD-Parteichefin Franziska Giffey solle eingreifen, meint er, denn sie habe sich ja schon gegen eine Quotenregelung ausgesprochen.
Ich erwarte, dass Frau Giffey jetzt diesen Worten auch Taten folgen lässt und dass man hier die Koalitionspartner jetzt zur Ordnung ruft, dass das nicht Gesetzestext in Berlin wird.
Vermutlich wird der Streit jetzt erstmal hinter den Kulissen des Senats weitergehen. Senatorin Breitenbach fordert die anderen Ressorts auf, sie wissen zu lassen, was an ihren Plänen zustimmungsfähig ist und was nicht. Sie sagt, es werde um Kompromisse gehen. Die zu finden wird aber wohl nicht leicht, so angespannt wie die Atmosphäre gerade ist.
Sabine Müller aus unserer landespolitischen Redaktion berichtete. Das Wetter und die Stromerzeugung. Trüber Himmel, wenig Luftbewegung. Strom kommt da nicht mehr aus Wind und Sonne, sondern fossil. Die Kohlekraftwerke, auch in der Lausitz, arbeiten deshalb unter Volllast. RBB-Reporter Philipp Manske hat sich das bei der LEAG in Schwarze Pumpe angesehen.
Seit Wochen gleichen die Lausitzer Braunkohlekraftwerke die fehlende Sonnen- und Windenergie im deutschen Strommix aus. Es herrscht Hochbetrieb bei der LEAG, erklärt der Kraftwerksleiter Thomas Hörtinger.
Der Energiebedarf im Augenblick ist sehr hoch. An all unseren Kraftwerken, die wir betreiben, sind wir derzeit mit voller verfügbaren Leistung in Betrieb. Das bedeutet im Augenblick, dass 7000 MW fahren.
Doch bis spätestens 2038 will Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen. Bis 2022 sollen auch die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. In künftigen Wintern prognostiziert Thomas Hörtinger Engpässe.
Warum wird es da eng? Ganz einfach, weil unsere Nachbarn, die um uns herum sind, natürlich dann definitiv keinen Stromimport nach Deutschland schaffen können. Und warum? Weil sie dementsprechend natürlich hier ebenfalls durch die Wintersituation in einer Engpasssituation sind und den Strom für sich selbst brauchen.
Bislang gibt es keinen 100%igen Ersatz für den wegfallenden Atom- und Kohlestrom. Im Ausstiegsgesetz ist der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie zwar festgeschrieben, passiert ist aber fast nichts, trotz steigendem Energiebedarf. Das sorgt für Häme und Frust bei Lausitzer Kraftwerkern wie Daniel Bartig.
Man macht sich schon so ein bisschen darüber lustig, über die Pläne, die so geschmiedet werden für die Zukunft, Zweck Stromversorgung Deutschland, wie das bis 2038 so zu schaffen ist. Aber andererseits ist es halt auch die bittere Pille, weil wir wissen, für uns ist dann höchstwahrscheinlich 2038 Schluss.
Gaskraftwerke, Speicher und der Ausbau des Stromnetzes sollen helfen, damit auch künftig genug Energie da ist. Doch ihr Ausbau verläuft nach Ansicht von Energieexperten viel zu schleppend.
RBB-Reporter Philipp Manske. Corona und Kälte, das ist eine gefährliche Kombination für Obdachlose. Aufwärmangebote wie in der Cottbusser Stadtmission sind da umso wichtiger. Das hat unser Reporter Daniel Masto dort erfahren.
10 Menschen sind in den Räumen des Kältenotdienstes. Mit einer Mund-Nasen-Bedeckung sitzen sie auf ihren Stühlen. Einige gucken starr an die Wand, andere lesen Zeitung oder trinken einen Kaffee. So wie dieser 57-Jährige, seinen Namen möchte er nicht nennen. Seit 2 Jahren kommt er hierher.
Ich habe keine Arbeit, ich gehe hier fast regelmäßig essen und 1-2 Kaffee trinken.
Er kennt die harten, schlimmen Zeiten, sagt er. Im tiefsten Winter habe er schon draußen übernachten müssen.
Ich habe bei minus 15 Grad im Schlafsack geschlafen. Gut, da musste ich um 3 aufstehen früh. Eine Tanke rein, Kaffee geholt, ein Baguette gegessen und fertig. Dann ist sie fertig geworden. Ich habe schon wirklich gesehen, sie haben sie für ein paar Euros umgenietet.
Und weil es zu gefährlich wird, bittet er immer wieder Freunde und Verwandte um Hilfe. Seit einigen Jahren übernachtet er nun immer in anderen Wohnungen.
Ich habe meine Schwester hier, meine Mutter wohnt in der Nähe. Das geht alles.
Warum er in diese Schieflage geraten ist, will er mir nicht sagen. Im Schnitt halten sich beim Kältenotdienst 12 Menschen auf, sagt Stefanie Ronneberger von der Stadtmission. Durch die Kälte in den vergangenen Tagen klingelte öfter das Telefon, wenn Obdachlose entdeckt werden.
Also da haben wir wirklich viele Anrufe, wo wir rausfahren und die Leute aufsuchen. Ja. Also vom Spielplatz bis Parkbank an der Spree haben wir alles. Wohneingang hatten wir auch schon, also es ist wirklich, ja, wirklich breit gefächert.
Doch wie sollten wir reagieren, wenn wir einen Obdachlosen sehen? Auf keinen Fall ignorieren, sagt Stefanie Ronneberger.
Also wenn ich mich getraue, auf den Menschen zuzugehen, dann ja einfach vielleicht zu fragen, wie kann ich dir helfen? Ansonsten direkte Hilfe, entweder im Fachbereich Soziales anrufen oder bei uns hier.
Auf der Straße schlafen müsste niemand, denn es gibt ein Obdachlosenhaus für die Nacht. Es ist nicht weit von der Stadtmission entfernt. Auch Rosemarie Pusch ist regelmäßig hier.
Also ich gehe ja schon fast 10 Jahre hierher. Und man weiß ja auch nicht, wohin. Ich habe ja auch keinen, bei mir ist alles verstorben. Und ich bin ganz alleine.
Geöffnet hat die Stadtmission in der Cottbusser Wilhelm-Kölz-Straße von 7.30 Uhr bis 17 Uhr.
Eine Inforadio-Reportage aus Cottbus von Daniel Masto. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Jederzeit nachzuhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.